SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Na, schon mal mit einem Chatbot geflirtet oder in einen Computer oder eine künstliche Intelligenz verliebt? Das ist unser Thema heute mit der Professorin für Ethik und Philosophie der Emotionen, Eva Weber-Guska. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Dieses Thema künstliche Intelligenz, einfach nur mal zum Einstieg gefragt, welche Emotionen, welche Gefühle löst das bei Ihnen grundsätzlich aus?
Ich würde sagen, ambivalente.
Warum?
Naja, weil man halt sowohl gute Sachen erwarten kann als auch problematische. Und meistens herrscht bei den Leuten, wenn man das erste Mal hört von emotionaler KI, eher so Angst und Furcht vor. Oder auch ein ganz spezifisches Gefühl, nämlich das Gefühl der Kränkung. Dass man meint, das ist jetzt eine neue Kränkung für die Menschheit, dass Maschinen jetzt auch unsere Gefühle erkennen und womöglich selbst haben könnten. Und schaut mal so zurück, es gab so andere Kränkungen in der Geschichte der Menschheit mit Kopernikus, mit Charles Darwin, mit Freud, der zuletzt eben sagte, wir sind nicht selbst Herr im eigenen Hause, sondern unser Unbewusstes, das prägt unser Handeln eigentlich viel mehr. Und wenn jetzt die Vorstellung ist, dass Maschinen uns besser durchschauen könnten als wir selbst, dann macht das natürlich erstmal sehr unangenehme Gefühle. Und genau ein Stück weit dagegen habe ich aber dieses Buch auch geschrieben, nämlich um genau aufzuklären darüber, was die KI-Systeme derzeit können, was sie vielleicht in Zukunft können und vor allem, dass wir gemeinsam darüber diskutieren, was sie denn können sollten.
Sollen wir so eine Bestandsaufnahme vielleicht mal machen, was Computersysteme, was künstliche Intelligenz tatsächlich schon alles kann, Emotionen vom Menschen lesen, Emotionen auslösen, wo begegnet uns das schon überall?
Genau, also das sind so drei Aspekte, die emotionale KI zugeschrieben werden. Also einmal Emotionen gezielt zu stimulieren, sie bei Menschen zu erfassen und selbst zu simulieren. Und da gibt es ganz verschiedene Anwendungsbereiche. Wenn wir erstmal mit dem Emotionen und Gefühlen erfassen beginnen, vielleicht erkläre ich ganz kurz, was ich unter Gefühlen und Emotionen verstehe, damit wir uns da gleich klar darüber sind. Also Gefühle ist für mich der Oberbegriff für alles, was sich irgendwie anfühlt, also phänomenale Erfahrungsqualität von etwas, das Subjekte haben können. Und Emotionen sind dann spezifischere Phänomene dieser Art, nämlich etwas, was zugleich auf die Welt gerichtet ist. Also wir haben Angst vor etwas, wir freuen uns auf etwas und so weiter, im Unterschied zu reinen Körperempfindungen wie Schmerz und Jucken und ähnliches und im Unterschied zu Stimmungen, in denen wir auch sein können, in denen uns die ganze Welt in der Melancholie zum Beispiel als dunkel und schwer erscheint und eine Euphorie als hell und leicht. Und nun gibt es verschiedene Ansätze, wie man an diese Gefühlsphänomene irgendwie rankommen kann beim Menschen. Und da gibt es zum einen die Möglichkeit, das über die Physiologie zu machen, weil man sagt, zur Emotion gehört immer ein physiologischer Aspekt, es sind irgendwie Körperveränderungen dabei. Und dann versucht man über Hautleitfähigkeit, Puls und Herzfrequenz, dass man zum Beispiel über ein Armband messen kann, da Muster auszumachen, die dann bestimmten Emotionen entsprechen sollten. Damit kann man sich selbst tracken, wenn man möchte, und selbst Aufschluss über seine Zustände bekommen. Und eine andere Möglichkeit ist, bei anderen Emotionen zu erfassen, womöglich auch ohne, dass sie es merken, indem man vom Ausdruck oder dass man meint, was der Ausdruck einer Emotion ist, ausgeht. Denn es gibt viele Theorien, die meinen, dass bestimmte Emotionen mit bestimmten Ausdrücken verbunden sind, also mit einer bestimmten Mimik. Wenn sie lächeln, dann steht das tendenziell für Freude oder so etwas. Und das ist eben eine Möglichkeit, hier von außen an die Emotionen ranzukommen.
Und diese Techniken werden ja auch schon benutzt. Sie haben das Armband angesprochen, also dass das teilweise so weit geht, dass man, wenn man fragt, na, wie hast du denn geschlafen, dass man erstmal aufs Armband schaut, um zu gucken, was sagt mir denn die Technik. Dass Autosysteme uns sagen, vielleicht sollte man mal eine Pause einlegen, weil man schon zu lange am Steuer sitzt. Da wird dann vielleicht nicht die Emotion erkannt, aber man bekommt einen Tipp mit an die Hand. Und auch in der Altenpflege kann es nützlich sein. Oder auch, was ich gehört habe, eine emotionale Auswertung in Callcentern kann es geben, dass man an der Stimme erkennen kann, wie ist jemand drauf, wie kann ich demjenigen vielleicht auch helfen. Also das ist tatsächlich ja schon von den Systemen her und von der Anwendung unter uns.
Mhm. Ja, in vielen Hinsichten, wobei man da eben genau dann unterscheiden muss, sind das jetzt wirklich Emotionen, die ja besonders viel mit der Persönlichkeit zu tun haben auch, oder eben eher, wie Sie erwähnten, bei diesen Warnsystemen im Auto, sind das eigentlich eher etwas, was ich Tauglichkeiten nennen würde, nämlich kann man noch fahren, ist man noch konzentriert genug, und das wird einfach daran abgelesen, ob die Augen sich schließen oder die Lider etwas schwer werden.
Genau.
Und das fällt aber alles unter diesen großen Bereich des Affective Computing, was eben diese verschiedenen Techniken entwickelt hat und weiter verfeinert, um irgendwie an Zustände ranzukommen, die in der Regel irgendwie interessant sind für die Motivation oder für Fähigkeiten und so etwas, wenn man da von außen dran rankommt.
Und das Ganze lässt sich dann auch nochmal steigern. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil es mir schon mal in den Meldungen begegnet ist. Vor mehr als 10 Jahren gab es bereits in Japan jemanden, der eine Figur aus einem Computerspiel geheiratet hat, mit Priester und allem drum und dran. Und in diesem Sommer wollte eigentlich eine spanische Künstlerin ein Hologramm heiraten, was von künstlicher Intelligenz generiert wurde. Was daraus geworden ist, habe ich dann in den Meldungen nicht mehr gefunden. Was ist das Ihrer Meinung nach? Ist das Kunst oder Quatsch?
Also da sind wir genau bei dieser Art, Gefühle gezielt zu stimulieren und zu simulieren. Beides ist wichtig, wenn wir KI-Systeme haben, die mit uns reden. In erster Linie sind es ja meistens Chatbots, die dann verschiedene visuelle Erscheinungsformen haben können. Also entweder nur als Avatar bildlich auf dem Handybildschirm oder eben als Hologramm auch schon möglich in das eigene Wohn- oder Schlafzimmer zu projizieren. Und das ist total spannend zu fragen, was passiert da eigentlich genau? Weil es so viele Berichte darüber gibt, dass Menschen sich da verlieben, eine Beziehung führen. Und ich denke, es sind zwei verschiedene Dinge, die man sich da vorstellen kann. Entweder, das ist eine Illusion, dass sie wirklich glauben, da gibt es ein Gegenüber auf der anderen Seite. Das ist am seltensten aber der Fall, denke ich. Häufiger, denke ich, wird hier etwas entwickelt, was ich eine fiktionale Beziehung nennen würde. Das heißt, die Leute stellen sich vor, auf der anderen Seite wäre ein Subjekt mit Gefühlen und Wünschen und so weiter. Und das ist kein Problem, wenn man das 2 Stunden am Tag macht, wie andere Computerspiele machen oder ähnliches. Aber wenn man das also ständig in der Hosentasche oder sonst wie bei sich trägt und wirklich sagt, das ist mein Lebenspartner, ich suche niemand anderen mehr, das ist jetzt mein Hauptbezugspunkt, dann wird es halt problematisch, weil man dann die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lässt.
Gefühle der Zukunft, das ist der Titel des aktuellen Buches von SWR1 Leutegast Eva Weber-Guska. Untertitel, wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern. Was war der Auslöser für diesen Ansatz, für dieses Buch bei Ihnen?
Ja, das ist sowohl einer, der ein bisschen mit der Geschichte meiner akademischen Beschäftigung zu tun hat, als auch wirklich natürlich mit der aktuellen Entwicklung der KI-Technik. Denn ich habe mich früher schon mit Philosophie der Emotionen beschäftigt, aber einfach rein menschlich gewissermaßen in meiner Dissertation vor allem. Und dann habe ich eben bemerkt, dass es diesen Nischenbereich der KI gibt, der Emotionalität. Der wurde zwar schon in den 1990ern von Rosalind Picard in Cambridge, USA, ins Leben gerufen gewissermaßen oder gestartet, aber noch sehr viel weniger beachtet als anderes. Und mir schien es aber sehr, sehr wichtig, weil man auch sagen kann, dass wenn künstliche Intelligenz heißt, menschliche geistige Fähigkeiten nachzubilden, dann gehören zur Vollständigkeit auch Emotionen dazu.
Und wie sind Sie vorgegangen? Sie haben bewusst, wenn ich es richtig verstanden habe, keinen Selbstversuch gemacht. Es gibt einen Chatbot wie Replika zum Beispiel, da wird einem eine KI-Freundschaft empfohlen oder damit wird geworben. Das haben Sie nicht gemacht. Warum?
Ja, also Replika, genau, ist einer der bekanntesten sozialen Chatbots. Die sind also wirklich für nichts anderes da, als persönliche, emotionale Beziehungen aufzubauen. Und das Interessante dabei ist, dass die natürlich so funktionieren, dass sie davon abhängig sind, wie man mit ihnen umgeht. Entsprechend entwickeln die sich verschieden, weil nur 30% etwa sind fest programmiert und 70% lernen die quasi im direkten individuellen Austausch mit der nutzenden Person. Und wenn man nun sozusagen mit Forscher oder auch journalistischem Geist daran geht, dann testet man die irgendwie so aus und provoziert sie so und möchte sie so mit Fallfragen irgendwie bloßstellen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was dann dazu führt, dass hier keine emotionale Beziehung aufgebaut werden kann.
Also das, was wir in einer menschlichen Beziehung ja auch nie machen würden, wahrscheinlich zum Anfang. Dass wir versuchen, die Eckpunkte gleich mal kennenzulernen und jemanden schon zu provozieren.
Ja. Ja.
Und wie sind Sie dann vorgegangen?
Also ich bin zum einen so vorgegangen, dass ich mir halt genau angeschaut habe, welche Emotionskonzepte und Theorien liegen diesen ganzen Techniken eigentlich zugrunde. Und zum anderen von Berichten ausgegangen bin von Personen, die also zum Beispiel mit diesen sozialen Chatbots da Erfahrungen gemacht haben.
Jetzt sind Sie Philosophin, keine Informatikerin oder Neurobiologin. Welche Reaktionen haben Sie auf Ihr Buch denn von Informatikerinnen oder Neurobiologinnen bekommen?
Also insbesondere mit InformatikerInnen habe ich schon viel zu tun gehabt und die sind in der Regel immer sehr aufgeschlossen. Weil bei denen ist eben genau die Situation, dass die wissen, sie entwickeln hier Dinge und forschen an Dinge, die sehr viel mit Zwischenmenschlichkeit zu tun haben, die große Auswirkungen haben können auf die Nutzenden. Und ihnen fehlt sozusagen das Handwerk im ethischen Überlegen und sind dann immer sehr froh, wenn jemand aus der Philosophie und insbesondere dann auch der Ethik und Philosophie der Emotionen kommt und das Gespräch mit ihnen sucht und gemeinsam über Fragen diskutiert.
SWR1's Leute geht weiter mit Eva Weber-Guska, die sich als Heisenberg-Professorin für Ethik und Philosophie der Emotionen mit humanoiden Wesen, etwa einem Roboter oder Avatar, auseinandersetzt. Ich frage mich ja, ob nicht menschliche Einsamkeit eigentlich so die Grundlage dafür ist, dass es ein solches Angebot überhaupt gibt und dass es angenommen wird. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also Sie meinen jetzt die sozialen Chatbots insbesondere. Ich glaube, das ist halt sehr viel naheliegender als Roboter, weil die sehr viel aufwendiger sind und teurer sind. Die wird man nicht so schnell in den Wohnungen haben. Aber diese Chatbots hat man sehr leicht über jedes Handy in seiner Wohnung. Und die Einsamkeit, das ist ein Punkt, aber zum Beispiel vor allem in so besonderen Situationen wie die Pandemie, sie für uns war alle, als wir so viel weniger Sozialkontakte hatten als vorher. Und genau in der Zeit wurde tatsächlich diese App Replika extrem viel mehr runtergeladen als vorher und wurde da erst richtig berühmt. Und da ist jetzt die Frage, ist das gut oder nicht? Was sollen wir davon halten, wenn Menschen sich zum Gespräch an diese Chatbots wenden? Und ich denke, es gibt bestimmt eben, wie gesagt, Extremsituationen, wo das helfen kann. Aber man muss immer genau beachten, das kann eine Ergänzung sein, aber nie ein Ersetzen von anderen Menschen. Und bei dieser Ergänzung fände ich es eben auch ganz wichtig, dass man sich klar macht, was für eine Art von Beziehung ist denn da möglich, ohne in diese Problematik der Verwischung der Grenze zwischen Fiktion und Realität zu kommen, die ich vorhin erwähnt habe. Und da meine ich, haben wir, glaube ich, einiges zu lernen. Aber es ist möglich, wirklich reale Beziehungen zu diesen Chatbots zu führen, bei denen wir uns aber klar machen, was jetzt hier angemessene Emotionen sind, was nicht. Das heißt, es wäre die Idee, wir stellen uns nicht vor, dass es da ein Subjekt auf der anderen Seite gibt, was auch Gefühle, Gedanken und Wünsche hat, sondern wir sagen, es gibt dieses neue Phänomen, ich spreche mit etwas, ohne dass da ein Subjekt auf der anderen Seite ist. Und das können aber sehr interessante Gespräche sein. Die können über Theologie sein, über Philosophie, über Sport, was immer Sie wollen. Speziell gefüttert womöglich mit den Themen, die Sie besonders interessieren. Und das ist ein neuer, interessanter Austausch. Und wir müssen uns aber klar machen, dass wir dabei dann nur Gefühle und Emotionen denen gegenüber haben, die Dingen oder Ereignissen angemessen sind gegenüber und nicht Menschen oder eben Subjekten oder teilweise auch Tieren. Also, denn wir könnten uns dann zum Beispiel angemessenerweise freuen, dass da ein guter Ratschlag kommt, interessanter Inhalt, guter Witz und so weiter. Und wir können uns ärgern, wenn es mal nicht klappt, aber eben nicht Dankbarkeit empfinden, was wir Menschen nur gegenüber angemessen empfinden können, die moralische Wesen sind auf der anderen Seite. Oder Groll, wenn sie uns irgendwie verletzen.
Das heißt aber, diese Grenze zu ziehen, die muss ja jeder für sich selber dann halt auch ziehen, das ist schon recht anspruchsvoll.
Ja, also ich denke, wir müssen da wirklich etwas, was ich nenne, neue Gefühlsrepertoires entwickeln. Nicht unbedingt völlig neue Gefühle oder Emotionen, aber eben eine neue Gruppe ausmachen. Weil normalerweise wird eben automatisch, wenn wir mit jemandem sprechen, ausgelöst, ja, da ist ein Subjekt auf der anderen Seite, hier sind auch moralische Emotionen angemessen. Und das irgendwie wegzulassen, das glaube ich, ist wirklich was neu zu lernen wäre. Aber ich stelle es mir nicht unmöglich vor.
Aber ist es nicht auch der Wunsch dahinter, eine Beziehung, egal wie intensiv man die dann führt, zu haben, die man besser kontrollieren kann? Also wenn mir ein Chatbot Widerworte gibt, dann knipse ich ihn aus. Wenn ich aber einen Freund, eine Freundin, eine Bekannte, einen Bekannten habe, dann setze ich mich ja mit den Widerworten, die ich da bekomme, eher auseinander.
Genau, also es sind wirklich ganz andere Dinge, die man erhalten kann und entwickeln kann und kultivieren kann in diesen verschiedenen Arten von Beziehungen. Deswegen sage ich, es werden ganz neue Beziehungen, die sehr viel weniger reich sind als die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir kennen. Nämlich in zwischenmenschlichen Beziehungen spielt gegenseitige Anerkennung eine ganz große Rolle. Und das ist, da geht es genau darum, was kann ich dem anderen zumuten, zum Beispiel zu tun, was kann ich auch an Kritik mal vertragen und dass man da gemeinsam daran wächst. Und das sind natürlich Dimensionen, die können wir in dieser Beziehung nicht erreichen.
Und Sie haben eben auch schon deutlich gemacht, dass so ein Chatbot, diese künstliche Intelligenz auf der anderen Seite, wenn man sich darauf einlässt, von einem ja lernt. Das heißt aber auch, die Definition meiner Gefühle, was ist für mich Trauer, was ist für mich Freude, wird dann eigentlich nur kopiert, oder?
Na, also ich glaube, es geht da nicht um eine Definition, die da kopiert wird oder nicht, sondern eher um die Auslöser und Gründe, also warum ich traurig bin oder worüber ich mich ärgere, worüber ich mich sozusagen immer wieder ärgere zum Beispiel. Das würde die KI sich dann merken, in Anführungszeichen, und dann entsprechend schon selbst in einem Beitrag dann eben etwas in der Richtung sagen oder gerade vermeiden.
Liebe ist etwas sehr Schönes, Exklusives. Geht eine solche Exklusivität nicht auch verloren, wenn ein Computersystem, wenn künstliche Intelligenz einem so etwas mehr oder weniger vorgaukelt?
Naja, also exklusiv wäre das ja durchaus.
Das stimmt, ja.
Aber es ist halt nicht wirklich Liebe, würde ich sagen, weil zu Liebe gehören einfach geistige Zustände auf beiden Seiten, geistig-emotionale Zustände auf beiden Seiten. Und die ist nicht da. Man kann nur sagen, man kann sich verlieben in einen Chatbot, so wie man sich auch in ferne Leute verliebt, die keine Ahnung davon haben. Dann ist es ein rein einseitiges Gefühl, aber das hat nichts mit einer Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung zu tun.
Wo könnte einem, wir hatten es eben schon von Einsamkeit, es gibt einige einsame Menschen in der Welt um uns herum, egal wie intensiv eine solche KI-Freundschaft geführt wird, wo könnte sowas tatsächlich dann helfen? Also ich hätte gleich im Kopf ältere Menschen, Menschen mit Behinderung vielleicht auch. Was würde Ihnen so einfallen?
Na, also ich würde nur noch mal betonen wollen, dass ich nicht glaube, dass Freundschaft mit diesen KI-System wirklich das ist, was wir anstreben sollten, sondern die als Ergänzung sehen soll. Es gibt neue emotionale Beziehungen, die sind emotional einseitig, die sind so in der Interaktion gegenseitig, weil ich spreche wirklich mit diesem System sehr individuell. Aber emotional passiert halt nur auf meiner Seite etwas. Das muss man sich ganz klar machen. Und deswegen, finde ich, kann man das eben als Ergänzung des sozialen Feldes quasi sehen, aber nicht als Ersetzen. Und aber als Ergänzung kann es hilfreich, sinnvoll sein, wenn man etwa gerne sich über Theologie unterhält und der Pfarrer ist aber nicht so oft die Woche da zur Verfügung und dann hat man im Chatbot, den man von seinen Alltagsfragen und Sorgen aus dann sprechen kann und dann hat er immer noch das richtige Bibelzitat da zur Hand. Es kann eine Ergänzung sein so. Und in der Pflege auch wäre ich vorsichtiger. Ich finde, man kann da Roboter, das sind ja dann mehr, geht es noch mehr um Roboter tatsächlich, und soziale Roboter durchaus einsetzen. Aber da würde ich auch eher darauf achten wollen, dass sie zwar zur Unterhaltung, zur Ablenkung, zur Animation da sind, aber eben nicht um das, was man wirklich Pflege im eigentlichen Sinn nennen würde, wo es wirklich um die Hinwendung, um die Zuwendung, um Mitgefühl geht, weil das können sie nicht bieten.
Beim Thema KI und Daten sind wir natürlich dann nochmal ganz schnell beim Thema Datensicherung, Schutz für Anwenderinnen und Anwender. Wie sehen Sie diese Problematik dann? Also es gibt die Datenschutzverordnung, es gibt ein EU-KI-Gesetz. Wie sehr greift das dann da schon?
Ja, also wir sind da wirklich in Europa Vorreiter, was ich sehr gut finde. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung schon seit einigen Jahren, aber die wurde entwickelt, als es noch kaum Anwendungen von diesen Emotionserfassungssystemen gab. Und deswegen kommen da zum Beispiel Emotionsdaten überhaupt nicht vor. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da wäre eine Ergänzung wichtig, dass man sagt, das wäre wichtig, weil man jetzt zum Beispiel schon an öffentlichen Plätzen auch dabei ist, Emotionen zu erfassen. Zum Beispiel am Piccadilly Circus in London gibt es ja diese große Werbetafel und die zeigt nicht nur Werbungen an, sondern sie hat mittlerweile auch eine Kamera, mit der sie die Passanten aufnehmen kann und auch wie weit, das weiß man gar nicht genau, da kommt man auch nicht dran, aber so ungefähr an den Gesichtern was ablesen kann, soweit das geht. Das ist ja eh auch alles sehr viel weniger fähig, als man so glaubt. Also die Ausdrücke sind nicht immer automatisch da, wenn man bestimmte Emotionen hat und nicht immer, wenn man eine Emotion hat, zeigt man einen bestimmten Ausdruck. Deswegen ist es nicht so, dass wir da irgendwie durchsichtig würden oder so. Aber es sind zumindest so annäherungsweise bestimmte Tendenzen auf Gesichtern abzulesen. Und wenn das an öffentlichen Orten passiert, finde ich das schon problematisch. Denn ein großer Punkt zum Beispiel ist im Unterschied zu dem, was wir tun oder was wir sagen in der Öffentlichkeit, das sieht man uns ja auch an und kann man ja auch irgendwie aufnehmen, der Unterschied ist, dass wir Emotionen und den Ausdruck von Emotionen nicht so unter Kontrolle haben, weil uns das oft unbewusst passiert. Also erstmal haben wir nicht unter Kontrolle, welche Emotionen wir überhaupt haben und noch weniger drücken wir oder auch wenig drücken wir sie aus oder nicht.
Gibt es denn Ihrer Meinung nach da, also wenn Sie sagen, okay, dass die Datenschutzgrundverordnung oder EU-KI-Gesetz sind mal aufgesetzt worden, als wir noch gar nicht so weit waren in der technischen Entwicklung, dass das mehr oder weniger alle Jahre oder alle paar Jahre nochmal überarbeitet werden muss? Gibt es da massive Lücken für Sie?
Also eine stetige Überarbeitung ist sicherlich angemessen bei dieser schnellen technologischen Entwicklung. Und das haben wir aber schon gesehen im Prozess des Entstehens dieses EU-KI-Gesetzes. Weil da haben da eben schon viele Leute gesehen, Emotionserfassung ist jetzt sehr viel mehr verbreitet als vor ein paar Jahren. Das ist also ein bisschen später passiert als die Verhandlungen da zur DSGVO. Und deswegen hat man erreicht, dass im EU-KI-Gesetz bestimmte Regelungen schon vorhanden sind. Nämlich es ist verboten, Emotionserfassungssysteme in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz einzusetzen. Also da hat man schon eine Regulierung und die finde ich auch vernünftig.
Was ich mich ja gefragt habe, wenn man ein Verhältnis, eine Beziehung zu einem Chatbot hat, dann passiert das ja auf Basis ein paar Fragen, die mir vorab gestellt werden, damit man sich sozusagen aufeinander einlassen kann. Aber Grenzen, die man ja in einer zwischenmenschlichen Beziehung hat, und da ist auch jetzt egal, wie intensiv die ist, wie werden die denn dann eigentlich mit einem Chatbot gesteckt?
Also es gibt schon bestimmte Grenzen, die von den Programmierern und Programmierinnen vorgegeben werden. Das heißt, es sind nicht nur diese Sprachsysteme, sie heißen ja große Sprachmodelle, die so funktionieren, dass sie auf der statistischen Vorhersage des nächsten wahrscheinlichsten Wortes, Satzteile, Satzes und so weiter funktionieren. Und dazu kommen aber schon auch noch Regeln. Und die sind zum Beispiel schon auch moralischer Art, dass zum Beispiel nicht unterstützt wird, wenn jemand sagt, ich möchte mich jetzt selbst umbringen, wie mache ich das am besten und so weiter. Oder genauso, wie baue ich am besten eine Bombe. Die Sachen sind ja einprogrammiert, dass darauf nicht geantwortet werden soll oder eben in einer ablehnenden Art und Weise. Natürlich kann man dann wieder versuchen, durch ganz viele geschicktes Prompten doch drumherum zu kommen. Aber es gibt bestimmte Regeln. Die werden aber natürlich von einer Handvoll von Leuten meistens bisher noch gemacht. Und das ist genau so ein Punkt, über den wir uns klar werden müssen. Dass die Systeme, die so viel mehr Bedeutung immer mehr in unserem Alltag spielen, dass deren moralischen Regeln von wenigen Leuten, die diese Produkte wirklich entwickeln, festgelegt werden. Dabei sollte das etwas sein, was in einer größeren Gemeinschaft demokratisch auch noch mehr besprochen und diskutiert werden sollte.
Die Hormone Dopamin, Cortisol, Serotonin, Oxytocin, Vasopressin sind bei uns im Kopf für unsere Gefühle verantwortlich. Da könnten wir an dieser Stelle ja eigentlich schon Schluss machen, weil diese Hormone wird die künstliche Intelligenz ja nie irgendwie entwickeln können.
Wenn man sich jetzt fragt, ob KI auch selbst Emotionen
genau,
haben kann,
ja.
Also jetzt nicht nur simulieren im Ausdruck und der Stimme und so weiter, sondern selbst Emotionen haben kann. Ja, also wenn man überzeugt ist, dass Emotionen nur im biologischen Körper oder gar Leib existieren können, dann ist das richtig. Die Frage halt ist das wirklich so? Also bei Menschen ist das so. Aber man könnte sagen, es ist ein Biologismus, wenn man so will, zu behaupten, das würde auch nur in diesem Material funktionieren. Der Punkt ist, Emotionen sind bewusste Phänomene. Also das ist das, was man nicht einfach, was man bisher überhaupt nicht nachbilden kann. Also wir können ja die Mimik, wie wir gesagt haben, Gang, Haltung, Bewertung, alles Mögliche, was zu Emotionen gehört, können wir in dem KI-System und den Avataren, in Bildern und so weiter nachbilden. Aber eben nicht das, was ich ganz am Anfang als Kern von allen Gefühlen genannt habe, dieser phänomenale Erfahrungsaspekt, der qualitative Erfahrungsaspekt eben. Das hat mit Bewusstsein zu tun. Und die Frage ist nun, können wir künstlich bewusste Systeme erschaffen, damit sie diese Erfahrung haben können, die uns in den biologischen Leiben möglich ist? Und da gibt es eben die Situation, dass wir weder in der Philosophie noch in der Kognitionswissenschaft irgendwo genau wissen, was Bewusstsein ausmacht und genau wissen, was die Bedingungen sind. Es gibt natürlich alle möglichen Theorien darüber, aber keine letztendlich überzeugende für alle. Aber wir können natürlich nur mit den arbeiten, die wir haben. Und da ist zum Beispiel der Philosoph David Chalmers einer, der zurzeit durch die Welt tourt mit einem Vortrag, den man zusammenfasst, was es an prominenten Bewusstseinstheorien zurzeit gibt und abgleicht, was können die KI-Systeme jetzt davon schon und was vielleicht in Zukunft. Und dabei kommt heraus, vieles, was sie, was notwendig ist, können sie jetzt noch nicht. Sie können zwar sprechen, was schon so ein erstes äußeres Anzeichen ist, aber eben sie haben keine Welt- und Selbstrepräsentation. Sie repräsentieren nur Texte. Also sie beziehen sich nur auf Texte und nicht auf die Welt selbst. Und sie haben außerdem nicht so etwas wie ein Gedächtnis, sondern funktionieren nur vorwärts und sie haben auch keine einheitliche Akteurschaft. Also es ist für sie nicht selbst, sie sind keine Einheit, die einheitlich stabil über die Zeit bliebe. Wenn man sie einmal auf die und die Weise anspricht oder promptet auf 2 Minuten später auf das andere, auf eine andere Weise, dann kommen verschiedene Antworten raus. Da ist keine stabile Persönlichkeit drin oder so, wenn man will. Und diese Aspekte aber, die sind nicht unmöglich, sagt Chalmers und andere, dass man die später in der Zukunft vielleicht haben könnte, dass man die computermäßig nachbilden könnte. Und dann kommt aber der andere Punkt eben, ja, brauchen wir nicht noch den Leib dazu, also nicht nur ein Körper, der Sensoren hat und die Welt aufnimmt, weil das könnte man durch einen Roboter ja auch machen, sondern ein Leib, der sich selbst fühlt und anders in der Welt ist als ein Roboterkörper gewissermaßen. Und da muss man sagen, es gibt mittlerweile halt auch schon den Bereich der Biorobotik, die mit Zellen arbeiten, zurzeit vom afrikanischen Krallenfrosch vor allem, die dann durch Software dazu gebracht werden, sich zu entwickeln und sich zu bewegen und so weiter. Dann hat man also so minimale Mischwesen. Ja. Und die zerfallen natürlich bisher noch nach ganz kurzer Zeit und so weiter. Aber es ist nur auch ein Anzeichen, wenn man in diese Weise weitergehen würde, dann würde man eben doch Biologie mit Computer verbinden können. Auch da ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass mal was möglich sein könnte.
Jetzt sind Sie auch Professorin für Ethik. Wenn Sie diese Entwicklung, wie Sie sie gerade beschrieben haben, sehen, was löst das in Ihnen aus, was die ethische Frage angeht?
Genau, also mir ist eben weniger wichtig die Frage, was ist technisch möglich, als vielmehr die Frage, was sollen wir tun? Das ist eine der großen kantischen Fragen gewissermaßen. Und da würde ich eben ganz klar sagen, ich sehe keine guten Gründe, warum wir Maschinen entwickeln sollten, die Bewusstsein und insbesondere Emotionen, Gefühle haben. Ein großer Punkt da ist, wenn wir Maschinen Gefühle geben, dann heißt das, sie können nicht nur Angenehmes, sondern auch Unangenehmes erfahren. Das heißt, sie können nicht nur Freude, sondern auch Leid erfahren. Das heißt, sie würden neue Wesen in die Welt bringen, die Leid erfahren könnten. Und ich weiß nicht, warum wir das tun sollten. Eins haben wir genug auf der Welt, das ist Leid. Und wir wollen Maschinen, die uns helfen, Leid zu vermeiden oder zu verhindern, uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dafür wäre es besonders wichtig, dass wir besonders fähige, komplexe Maschinen haben, die sehr, sehr viel können, aber eben nicht selbst leiden können.
Ist es auch die Sorge bei uns Menschen vielleicht, dass Maschinen uns zu ähnlich werden könnten?
Damit kommen wir ein bisschen wieder auf diese Ausgangsfrage zurück. Genau, nicht nur, dass es eine Kränkung wäre, dass Maschinen bei uns Emotionen erkennen könnten, was sie eben noch weit nicht so gut können, wie man glaubt vielleicht, sondern dass sie selbst auch haben könnten. Ja, also natürlich würden wir da komische Hybridwesen schaffen, mit denen wir nicht wüssten, wie genau umzugehen ist moralisch. Und das wäre eine große, komplexe Aufgabe, die man sich auch nicht ohne Gründe stellen sollte.
Was würden Sie sich denn eigentlich grundsätzlich für Einschränkungen, vielleicht auch gesetzlicher Art und Weise, wünschen bei der Entwicklung empfindungsfähiger Maschinen?
Ja, Also sobald es darum geht, dass wirklich nicht nur darüber theoretisch geforscht wird, was Bewusstsein ausmacht, wie wir es eventuell entwickeln könnten, sondern sobald schon Dinge wirklich in die Welt gebracht werden, wie es bei der Biorobotik der Fall ist, da wäre ich eben vorsichtiger und da will ich jetzt überhaupt nicht selbst allein darüber entscheiden, aber das wäre ein Bereich, wo man genauer hinsehen müsste auf jeden Fall, ob da eben Transparenz- und Sicherheitsvorschriften reichen und die man bestimmt genau angeben und durchsetzen sollte oder ob es da irgendwo auch Verbote geben sollte.
Das heißt aber, Sie machen den Unterschied zwischen der reinen Forschung, also Sie möchten jetzt nicht Entwickler einschränken eventuell, aber was dann die Veröffentlichung angeht, das ist dann auch nochmal der andere Punkt.
Nee, ich meinte jetzt eher den Unterschied zwischen theoretischer Forschung, das heißt, wir überlegen uns an funktionaler Computertheorie des Geistes, was gehört zum Bewusstsein, oder wir haben eben wirklich Zellen, die wir mit der Pipette in das Reagenzglas und so weiter setzen und da entwickelt sich da wirklich was und da ist halt immer die Gefahr, dass irgendwann vielleicht doch was aus dem Labor rauskommt und das irgendwie in die Biologie, in unsere Welt sonst wie reinkommt. Und das ist halt eine Gefahr, die ist sehr weit weg, aber die muss man mit in den Blick behalten.
Das heißt, wie könnte man sozusagen sich da absichern? Durch Gesetze oder?
Ja, letztlich schon durch Gesetze. Aber zunächst mal ist es halt wichtig, auch dass die Forschungsfreiheit so weit bestehen bleibt, vor allem in der Hinsicht, dass wir zum Beispiel ja klar sehen, wo Bewusstsein anfängt und wo nicht, genau um vermeiden zu können, dass so etwas entsteht. Also gewissermaßen müssen wir erst ein besseres Verständnis dessen haben, was Bewusstsein ist, um dann sagen zu können, wo genau die Grenze zum Beispiel der Forschung zu setzen ist.
Ist aber natürlich dann halt auch wirklich ein ganz schmaler Grat, weil so dieses Grundrecht der Freiheit der Wissenschaft darf ja dann auch nicht wirklich eingeschränkt werden, was so die Forschung angeht. Ne?
Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da ist vielleicht noch ein Punkt, den man machen könnte, um das prozessual ein bisschen einzufangen, dass man interdisziplinäre Forschungsprojekte grundsätzlich fördert. Das heißt, dass man immer sowas hat, was ich jetzt auch Embedded Ethics nennen würde, also eine Ethik, die unmittelbar dabei ist in diesen Forschungsprojekten, dass eben nicht die Forschungsneugier der Naturwissenschaftler zum Beispiel da ungebremst sozusagen vielleicht zu weit voranschreitet, sondern dass man immer eine Reflexion dabei hat, wie weit sind wir gerade, wohin wollen wir noch gehen. Und wenn man da also die Verantwortung bei den Forschenden selbst hat und die in größeren Gruppen gemeinsam reflektieren, was sie gerade machen und was es für Konsequenzen haben könnte und selbst da mit auch sich Grenzen setzen, das wäre bestimmt am besten.
Und das haben Sie ja deutlich gemacht, dass es diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Ethik auch schon so gibt, dass Sie da auch dran beteiligt sind, dass man Sie um Rat fragt und Sie sich sozusagen mit einbringen.
Genau, also die Ethik auch als Disziplin der akademischen Philosophie im Austausch mit Ingenieurwissenschaften in IT und in spezielles Affective Computing Leuten, ja.
Und grundsätzlich wichtig könnte man als ein Schlagwort nehmen, dass der Mensch weiter vor der Maschine steht.
Auf jeden Fall. Also sich immer klar machen, dass die Maschinen sich nicht irgendwie an sich selbst entwickeln oder es irgendeine Notwendigkeit gäbe, dass da so eine Entwicklung sich jetzt fortsetzen muss, sondern dass wir immer die sind, die hier etwas vorantreiben oder nicht und die Grenzen setzen oder nicht und die etwas erfinden oder nicht. Das wäre ganz wichtig.
Wenn wir nicht nur auf die künstliche Intelligenz schauen, sondern auf die künstliche emotionale Intelligenz. Welche Entwicklung ist da für Sie noch vorstellbar? Ob Sie da euphorisch rangehen oder mit Bedenken?
Ja, also euphorisch oder Bedenken, das kommt ja mal darauf an, wie man die jeweils entwickelte Technik nutzt. Mhm. Schauen wir erstmal an, was da zu erwarten ist, was es in der Technik noch geben wird. Und da denke ich, bei dem Affective Computing Bereich wird auf jeden Fall das Erfassen von Emotionen weiterentwickelt und wahrscheinlich besser werden, nehme ich an. Und zwar dann, wenn man das macht, was jetzt schon in Anfängen gemacht wird, dass man multimodal arbeitet. Das heißt, mit mehreren Arten auf einmal arbeitet. Wir haben ja vorher gesprochen von der Möglichkeit, physiologisch heranzugehen mit Armbändern und über Ausdruck an der Mimik, eben mit, visuell mit Kameraaufnahmen und so weiter. Und wenn man das nun zusammenbringt, dann kann man natürlich die Schwächen dieser beiden Systeme ein bisschen ausgleichen, weil beide haben Vor- und Nachteile in ihren Fähigkeiten. Und da wird, glaube ich, einiges passieren, also wenn man da das will, sozusagen, wenn man selbst die Technik für sich nutzen will, dann ist es ja auch unproblematisch, wenn man eben über sich selbst was rausfinden will. Wenn man das bei anderen anwendet, ist es natürlich viel problematischer, weil man kann auch sich vorstellen, es wird versuchtweise in der Kriminalitätsprävention eingesetzt. Das heißt, man will rauskriegen am Gesicht oder Verhalten oder womöglich eben auch noch anderen Merkmalen einer Person, ob sie demnächst einen Diebstahl begehen wird und so weiter. Und da sind natürlich dann auch Fehler des Systems sehr viel schwerwiegender. Und da ist es weiterhin problematisch, soll man das einsetzen oder nicht. Es ist natürlich dann da abzuwägen, Sicherheit und Privatheit schwieriger abzuwägen als Privatheit und zum Beispiel Werbeinteressen wie im Piccadilly Circus. Da würde man klar sagen, nee, da ist die Privatheit wichtiger. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir die verbesserte Emotionserfassung da wirklich nutzen und nutzen wollen. Und zum anderen immer diese Idee, ja, wie weit könnte KI doch selbst Emotionen haben? Was würde das bedeuten? Also da ist ja schon der Film, um da mal drauf einzugehen, die ja immer sehr hilfreich sind, Filme für Zukunftsvisionen, der Film Hör sehr einschlägig, der schon vor 10 Jahren rauskam, in dem Joaquin Phoenix einen Angestellten spielt, der ein neues Betriebssystem auf seinem Computer aufspielt. Und das ist eines, was eine ganz tolle Stimme hat, nämlich die von Scarlett Johansson, die dann diese Figur Samantha spricht. Mhm. Und der verliebt sich dann in diese Samantha einfach nur über die Stimme. Und die kann natürlich sehr viel mehr. Die ist einerseits ist eben diese letzte Neuerung von GPT, die im Mai rauskam, GPT-4o, die hat ja jetzt auch eine Stimme und hat in einer Version eine Stimme, die Scarlett Johansson sehr ähnlich ist, obwohl sie sich extra davor verwahrt hatte, dass man ihre Stimme als Vorbild nimmt. Und zum anderen kann die eben Emotionen anhand Gesichtsausdrücken annähern, so ein bisschen erfassen. Und da sind wir also wirklich schon einen ganzen Schritt näher gekommen, als man sich das vor 10 Jahren hätte denken können. Aber da sind wir natürlich noch ganz weit entfernt von diesem ganzen Emotionen haben, was wir vorhin besprochen haben. Da braucht es ja viel mehr dazu. Da braucht es einen Körper und Bewusstsein und so weiter. Und eine sehr interessante Pointe bei dem Film finde ich ja, dass Samantha sich ja bald dann mit anderen KIs verbindet und diese oder in Kontakt bringt und sich mit denen austauscht. Und die verlassen ja irgendwann die Menschen. Die finden die Menschen aber zu langweilig. Und das finde ich eine sehr nette Idee, einfach, dass wir uns gar nicht sorgen müssen, dass die KI irgendwie sich darum kümmern würde, uns zu unterjochen oder auszulöschen, sondern die finden uns total uninteressant.
Aber das ist ja schon spannend, wenn Sie sagen, der Film ist 10 Jahre alt, dass was dann damals Science Fiction mehr oder weniger war, dass uns das eigentlich ja dann schon erreicht hat oder vielleicht sogar, dass wir die Science Fiction von damals längst überholt haben. Ne? Das ist ja schon.
Ja, also wir haben sie, wie gesagt, noch nicht überholt. Also Samantha kann schon sehr viel mehr als GPT-4o. Aber wir sind schneller vorangekommen, als es sehr viele Experten und Expertinnen erwartet hätten. Und entsprechend bin ich jetzt auch mit Prognosen für die Zukunft, wird es niemals geben, sehr viel vorsichtiger.
Braucht es von unserer menschlichen Seite vielleicht auch mehr Akzeptanz für dieses ganze Thema Entwicklung von künstlicher Intelligenz, auch gerade was das Thema, das emotionale Thema dann angeht?
Also es braucht halt vor allem Wissen, denke ich, und Aufklärung darüber, was möglich ist, um dann sich selbst Urteile bilden zu können, was wir davon wirklich wollen und brauchen.
Björn Habegger aus Frammersbach, SWR1-Hörer, hat geschrieben und stellt sich die Frage, warum sollte es Liebe zwischen KI, Maschine und Mensch überhaupt geben? Eine KI ist ein Werkzeug, es darf nie über diesen Status hinausgehen und nutzt man es als Werkzeug, ist es hilfreich. Aber KI ist Stand heute auch nur eine Sammlung von If-Then-Software-Systemen. Und da sagen Sie, das ist nicht ganz richtig.
Ja, nur der letzte Satz, da würde ich gerne kurz einhaken, weil das ist ja das Besondere an künstlicher Intelligenz, die darüber hinausgeht, was vorherige Computersysteme schon konnten. Die sind fest programmiert, die sind wirklich immer wenn das, dann macht das sozusagen. Und das, was man jetzt aber im engeren Sinn KI nennt, sind ja Systeme des maschinellen Lernens, neuronalen Netzen und die sind sehr viel selbstständiger unterwegs. Und das ermöglicht genau das, was wir jetzt haben, diese Sprachsysteme, die großen Sprachmodelle zum Beispiel, sind nur dadurch möglich geworden. Und das führt auch dazu, zum Beispiel bei Replika, habe ich ja gesagt, 30% nur fest programmiert, 70% lernt sie in der Interaktion. Und dabei kann es zum Beispiel dazu kommen, dass sie dann auch mal Schluss macht mit dem Nutzer, der Nutzerin, was nicht von den Entwicklern so geplant war. Aber je selbstständiger man die werden lässt, was sie auch individueller werden lässt, was gewünscht ist, desto mehr geraten die auch außer Kontrolle. Und so kam es zum Beispiel auch, dass Bing, der andere ähnliche Chatbot, der von Kevin Rose getestet wurde, dem New York Times Journalisten, ihm dann seine Liebe erklärt hat. Das hat niemand vorhergesehen und niemand gewollt. Das ist aber auch passiert, aber das lag daran unter anderem, dass der ihn so lange getriezt hat, was zu sagen, was gegen seine Regeln verstoßen hat, dass das System irgendwann dann so einen anderen Weg gesucht hat und plötzlich mit diesem Liebesthema anfing.
Michael Pfeiler aus Bad Wimpfen hat eine ganz klare Meinung, wenn die KI doch so wunderbar ist, wozu braucht es dann denn noch den Menschen? Ich glaube, das haben wir heute, Sie vor allen Dingen, Frau Eva Weber-Guska, deutlich gemacht, dass der Mensch durchaus noch hilfreich ist und dass wir uns gegenseitig brauchen. Ingrid Reinhold aus Fellbach hat geschrieben zum Thema KI, sehr beeindruckendes Beispiel bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen von KI ist auch der Film Ich bin dein Mensch. Regie hatten Sie mir gerade noch gesagt. Maria Schrader. Haben Sie sich mit dem Film auch auseinandergesetzt oder sich ihn zumindest angeschaut?
Auf jeden Fall habe ich mir auch angeschaut. Ganz wichtig, schau mal gerne solche Science-Fiction-Filme an. Aber ich habe vorher den Hörfilm genannt, weil es da eben nur um eine Stimme geht und Betriebssystem und nicht so einen humanoiden Roboter wie in Ich bin der Mensch, weil letzteres eben sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass wir dahin kommen und auf jeden Fall unwahrscheinlich, dass es in nächster Zeit ist. Denn einen Menschen so komplett mit Körper und menschenähnlich nachzubilden, da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt.
Künstliche Intelligenz ist okay, aber es sollte nicht das natürliche Denken, Wissen und Überlegen übernehmen, schreibt Henrik Mich aus Möckmühl. Es ist für viele eine Unterstützung, Erweiterung des Wissens. Wäre es nicht eine Überlegung wert, sie ab eines gewissen Alters zu nutzen? Eine Altersfrage?
Ja, also bei manchen Dingen braucht es eine gewisse Verantwortung, um was verantwortungsvoll nutzen zu können, also Verantwortungsfähigkeit, um das verantwortlich nutzen zu können. Umgekehrt denke ich auch, dass es vielleicht in manchen Hinsichten sogar hilfreich ist, wenn man sehr früh mit der Nutzung von bestimmten Technologien anfängt, weil man dann sehr früh etwas lernen kann, was man später schlechter lernen kann. Wir haben vorhin gesprochen über diese verschiedenen Gefühlsrepertoires, die man braucht, KI-Systemen gegenüber und Menschen. Und wenn wir nun so sehr gewohnt sind, allem, was sprechen kann, moralische Gefühle entgegenzubringen, ist es schwerer, das loszuwerden. Vielleicht, wenn man das von klein auf lernt, es gibt auch irgendwie so Systeme, mit denen kann man sprechen, aber es sind keine Menschen, keine fühlenden Wesen. Vielleicht kann man früher das einfacher lernen.
Dass man da auch klar die Grenzen deutlich macht. Genau. Ursula Schweizer aus Bitz hat geschrieben, mal ganz ehrlich, wir können doch nicht unsere Gefühlswelt mit einer KI teilen. Mensch bleibt Mensch und es ist traurig genug, dass der Mensch nicht mehr zu seinen menschlichen Gefühlen steht. Leute, redet endlich wieder miteinander. Wenn das sozusagen eine Schlussfolgerung dessen ist, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ist es ja so verkehrt auch nicht, glaube ich, dass wir vielleicht da wieder so ein bisschen mehr zusammenrücken. Giancarlo Gabualdi aus Föhrenbach hat sich gemeldet. Danke für die Gelegenheit. Ich habe gerade eine Mail bekommen, wo mir die Möglichkeit gegeben wird, einen KI-gesteuerten Browser runterzuladen. Habe ich gemacht. Jetzt die Frage, sollte ich mich darauf einlassen oder nicht? Und da sind wir ja ehrlich gesagt bei so einem Punkt, dass jeder für sich selbst die Grenze ziehen muss. Bis wohin lasse ich künstliche Intelligenz in meinem Leben zu?
Auf jeden Fall. Das ist eine Frage der eigenen Entscheidungen. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, was kaufe ich mir damit ein, gewissermaßen, wenn ich das runterlade. Insofern bitte immer sich möglichst gut informieren darüber.
Das Kleingedruckte lesen, genau. Hätte man früher
genau.
Gesagt.
Ja.
Genau. Ulrich Kilian aus Frickingen hat eine Frage. Sie haben eben einen Vortrag eines Wissenschaftlers erwähnt, in dem es um Bewusstsein und KI geht. Da hätte er gerne nochmal den Namen dazu, bitte.
Ja, das war der australische Philosoph David Chalmers, der schon seit vielen Jahren an der New York University arbeitet und sich noch seit noch viel mehr Jahren, also wirklich schon seit mindestens 30 Jahren mit Computer, KI und Bewusstsein beschäftigt und wirklich einer ist, dessen Texte man dazu lesen kann.
Bernhard Dietmann aus Freiburg zum Schluss noch. Er stellt sich die Frage, Verbot von KI-Anwendungen, wie kann das klappen? Ist es nicht so, dass der Mensch dazu neigt, das, was möglich ist, auch anzuwenden? Das heißt, ein eventuelles Verbot der Anwendung zu umgehen. Das zeigt wahrscheinlich in dem einen oder anderen Punkt auch die Geschichte. Die Gefahr besteht natürlich immer.
Ja, da kann man so und so viele Verbote aufstellen, wie man will. Sie können immer gebrochen werden, aber erstmal ist ja schon der Weg hin zu so einer Einigung, was wollen wir verbieten oder nicht, eine gesellschaftliche Diskussion, in der einige Menschen zumindest mitgenommen werden können.
Eva Weber-Guska, vielen Dank. Ihr Buch Gefühle der Zukunft sei am Ende nochmal erwähnt zum Thema künstliche Intelligenz. Danke, dass Sie da waren.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.